ganz herzlich, liebe Geschwister, vielleicht auch Gäste, zur jetzigen Betrachtung eines Bibeltextes, der auch wieder nicht so oft vielleicht angesprochen wird. Er steht in Psalm 2. Es sind hier die ersten Verse. Da heißt es: Warum toben die Heiden und murren die Völker so vergeblich? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Herren halten Rat miteinander, wider den Herrn und seinen Gesalbten. Wir wissen, dass dieser Psalm von David stammt, ungefähr 3000 Jahre alt ist. 1000 Jahre später wurde der Apostel Petrus eingesperrt, nachdem er Jesus Christus verkündigt und einen Gelähmten wieder geheilt hat. Die Hohepriester, die Ältesten, die Oberen haben sich versammelt gegen Petrus, aber mussten ihn bald darauf wieder freilassen, weil sie nichts an ihm fanden, was Strafe verdient hat. Als er das später den Jüngern berichten konnte, da haben diese Jünger Gott gepriesen. Sie erhoben ihre Stimme einmütig zu Gott und sprachen: Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht. Du hast durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters David, und jetzt wiederholen sie diesen Psalm 2, gesagt: Warum toben die Heiden und die Völker nehmen sich vor, was umsonst ist? Die Könige der Erde drehen zusammen und die Fürsten versammeln sich wider den Herrn und seinen Christus. Diese Herren von damals sind gestorben. Aber es gibt wieder andere, die sich auch heute noch als Herren versammeln gegen Gott und seinen Gesalbten. Von diesen Herren habe ich in diesem Heft gelesen, in Fovero, das manche von euch sicher kennen. Es geht um einen Artikel von Nicola Taubert. Der Artikel ist überschrieben: Heimliche Umerziehung, das neue Menschenbild der Vereinten Nationen. Es wird in diesem Artikel von den Maßnahmen der UNO und deren Abteilung wie UNESCO geschrieben, um die Wertevorstellungen der Menschen oder besser der Menschheit zu verändern, alte Vorstellungen von richtig und falsch, von gut und böse, sollen sozusagen ein Update bekommen. Dieser Begriff wird hier benutzt. Die Wertevorstellungen sollen auf den neuesten Stand gebracht werden. UNESCO bedeutet übrigens Vereinigte Nationen für die Organisation von Erziehung, Wissenschaft und Kultur. Das Lehrprogramm übrigens dieser UNESCO, das trat 1945 bereits in Kraft. Schon damals hieß es: Es bedarf eines Eingriffs in die Pädagogik einer Nation, um ein globales Denken unter den Kindern zu fördern, um so eine globale Regierung zu ermöglichen. Was man als Kind lernt, das wissen wir alle, das prägt die spätere Lebenseinstellung. Was von vornherein auch mitbestimmt wurde, dass die Eltern auf diese schulische Erziehung, die dazu notwendig ist, keinen Einfluss haben sollten. Ein gewisser Paul Haubner, wie gesagt, ich zitiere Nicola Taubert aus diesem Heft, vom Nationalen Erziehungsverband der USA, der hat damals geschrieben: Die Schulen können nicht zulassen, dass Eltern die Art der schulischen Werteerziehung ihrer Kinder beeinflussen. Diejenigen liegen falsch, die an ein universal gültiges Wertesystem festhalten. Unsere Ziele sind nicht vereinbar mit den ihren. Wir müssen ihre Werte verändern. Nun, das klingt zunächst auch nicht bedenklich, weil es ja alle möglichen Wertevorstellungen von Eltern gibt. Allerdings wird ein gewisser Benjamin Bloom, der an dem Bildungsplan der UNESCO mit beteiligt war, konkreter. Er schreibt nämlich: Der Zweck der Bildung und der Schulen ist, die Gedanken, die Gefühle und das Handeln der Schüler zu verändern. Ein Schüler erreicht ein Denken höherer Ordnung, wenn er nicht mehr an ein richtig oder falsch glaubt, geschweige denn an ein gut oder böse. Mir fiel da spontan Jesaja 5, Vers 20 auf, wo damals von Jesaja 700 vor Christus davon spricht: Es kommt die Zeit, da werden Menschen das Böse gut nennen, sie werden das Finsternis Licht nennen. Nikola Tauber schreibt dazu: Es geht um ein Abrücken von den unveränderlichen Werten der Eltern und ein Hin zu einem fließenden, wandelbaren Verständnis von Wirklichkeit und Wahrheit, hin zu einem moralischen Relativismus, der tiefer in die Umstrukturierung unserer Familien eingreift, als von den meisten wahrgenommen wird. Total global ist die Vision des Weltkern-Lehrprogramms, da komme ich später noch mal näher drauf, dass jede Schule und jede Universität weltweit umsetzen soll. Ich habe gerade Geschichte von dem Marvin erzählt. Ein Buchevangelist in Österreich hat diese Bibliothek in einem Kindergarten vorgestellt, und an dem Beispiel von dem Marvin und dem zersprochenen Spiegel diese Bücher erläutert. Die Reaktion der Erzieherin, die war für mich sehr prägnant. Es ist unmöglich, sagt sie, dieses Verhalten von diesem Marvin, was die Geschichte ja macht, als positiv zu beurteilen. Man kann nichts von vornherein einfach gut und böse nennen. Sie waren in Büchern überhaupt nicht interessiert. Ja. Also wir sind offensichtlich soweit. Die Einflüsse der UNO sind da. Aber es ist interessant, so als wäre es in Ordnung gewesen, wenn Marvin einfach weggefahren wäre. Sozusagen wertneutral. Es gibt in der Bibel einen Text, und zwar im Hebräerbrief, der deutlich macht, was die Voraussetzung dafür ist, dass man das Gute vom Bösen unterscheiden kann. In Hebräer 5, Vers 14 steht: Feste Speise ist für die Vollkommenen, die durch den Gebrauch geübte Sinne haben und Gutes und Böses unterscheiden können. Aber ich stelle mir die Frage: Wie soll man denn durch den Gebrauch der Gebote Gottes geübte Sinne bekommen, wenn von vornherein der Glaube an das, was richtig ist, aus den Köpfen gewischt wird? Es ist kein Wunder, dass dann die Sinne des Menschen das Böse vom Guten nicht mehr unterscheiden können. Ich zitiere weiter: Vor unseren Augen und dennoch unsichtbar vollzieht sich ein schleichender Wandel all dessen, was einst sicher war. Dieser Wandel vollzieht sich in vielen Bereichen und auf allen Ebenen. Dabei wird das ursprünglich christlich-biblische geprägte Weltbild unseres Kulturkreises allmählich, aber systematisch durch ein von den Vereinten Nationen entwickeltes globales Menschheitsideal ersetzt. Um dieses Menschheitsideal zu erreichen, begann man bereits vor Jahrzehnten eine sogenannte Bildungsreform. Aber unter Bildung versteht man hier eine humanistisch-evolutionäre Bewusstseinsveränderung mit dem Ziel einer globalen Gesellschaft. Und einer der des hierfür notwendigen, ein Entwickler für dieses Bildungsprogramm war ein gewisser Robert Mueller. Er war ehemaliger Generalsekretär der UNO. Wie gesagt, er war maßgeblich für diesen Weltkernlehrplan, so wie er heißt, beteiligt. Ich glaube, so bekennt er, die grundlegendste Sache, die wir tun können, ist, das finde ich interessant, was hat das damit zu tun, aber er sagt, an die Evolution zu glauben. Wobei er Evolution wiederum nicht nur biologisch, sondern auch spirituell verstanden haben will. Er strebt also in seinem Weltkernlehrplan, für den hat er übrigens von der UNESCO 1989 den Preis für Friedenserziehung erhalten, eine nicht nur globale, sondern auch kosmische Erziehung an. Aber zwischendurch eine Frage. Interessiert uns als Christen das überhaupt als ein Predigtthema? Vielleicht passt das gar nicht zu einer Predigt. Aber mir geht es wirklich darum, die Aktualität, ich versuche es zumindest, die Aktualität dieses Anfangstextes, wo von diesen Königen, die sich versammelt haben, von den Mächtigen gegen Gott und seinen Christus, die Aktualität irgendwo zu erkennen. Was hat das noch für eine Bedeutung für uns? Aber gut, die Frage, unter der UNO versteht man eigentlich was durchweg Positives, weil sie sich ja für Werte einsetzt, wo wir auch nicht widersprechen können. Selbst dieser Robert Mueller, ist immerhin ein Vertreter einer Lehre, wonach die Welt auf das, ist interessant, auf das Erscheinen eines spirituellen Weltlehrers vorbereitet werden muss. Also ein ehemaliger Generalsekretär der UNO ist die Überzeugung, die Welt muss vorbereitet werden auf das Kommen eines spirituellen Weltlehrers. Und er glaubt, das sei eben die Aufgabe der Vereinten Nationen. Er sieht die UNO als Partner, ich zitiere jetzt, Partner, Teilhaber und als Instrument von etwas, das über sie hinausgeht, das vor langer Zeit begann und das in eine größere, schönere, höher entwickelte planetare Zivilisation führen wird. Glauben wir eigentlich so etwas Ähnliches? Glauben wir an etwas, das man als höher, größer, schöner bezeichnen kann? Ja? Also ich habe mir die Antwort gegeben, ich glaube etwas anderes. Denn das Neue, was Gott schafft, das wird in der Bibel zumindest nicht mit diesen Steigerungsadjektiven schöner, höher, größer bezeichnet. Die Bibel kennt dafür andere Bezeichnungen. Das ist keine Kritik an dich. Schön, dass du geantwortet hast. Ja, aber im Grunde genommen, ja, also ich würde im ersten Moment sagen, ja, ich glaube an was Höheres, Schöneres. Aber die Bibel bezeichnet das nicht so, was kommt. Aber sie wird dafür konkret. Ja? Nämlich, es gibt dort keinen Tod. Wir kennen diese Zukunftszustände. Kein Tod, kein Leid, kein Geschrei. Ja? Wovon allerdings der Robert Mueller nicht spricht, ja? Was die Bibel aber wiederum kennt, dass dort auch bestimmte Leute nicht sein werden. Nämlich keine Ungläubigen, keine Unzüchtigen, keine Lügner, keine Mörder, keine Feigen, keine Frevler, keine Götzendiener und so weiter. Ja. An einen Jesus in Form eines aufgestiegenen Meisters nach tibetischem Vorbild zu glauben, was übrigens er tut, ja, wie der ehemalige eben Generalsekretär es tut, oder an den alleinigen Weg zum Vater, der Jesus ist, weil er eben die Sünden der Welt getragen hat, das ist nicht das Gleiche. Das wissen wir. Und dennoch, Robert Mueller, er glaubt auch an Christus. Er glaubt an Christus. Ich zitiere ihn jetzt. Es gibt ein berühmtes Gemälde und Poster. Es zeigt, wie Christus an dem UN-Hochhaus anklopft. Das kennt ihr wahrscheinlich auch. Vielleicht schon mal irgendwo gesehen. falls ihr dieses Heftchen kennt. Hier. Schon mal gesehen? Also ein überdimensionaler Christus, so halb durchsichtig. Und das ist das UNO-Hochhaus. Ne? Er klopft an. Christoph Müller sieht das Ganze noch ein bisschen anders. Ich stelle mir ein noch treffenderes Bild vor, nämlich von einer Form der Vereinten Nationen, die der Leib Christi ist. Die Vereinten Nationen sind quasi der Leib Christi. Ja. Ist doch eigentlich nicht schlecht, oder? Ist was irgendwie Optimistisches, was er hier, also Christus wirkt durch die Vereinten Nationen positiv in die Welt hinein. Dennoch fiel mir dazu ein Text von Paulus ein. Ich lese den mal vor. 2. Korinther, Kapitel 11. Könnt ihr auch aufschlagen, wenn ihr wollt. 2. Korinther, Kapitel 11. Sie überschrieben Paulus und die falschen Apostel. Und zwar ab Vers 12. Er spricht hier von falschen Aposteln, von betrügerischen Arbeitern. Sie verstellen sich als Apostel Christi. Und das ist auch kein Wunder, denn er selbst, der Satan, verstellt sich als Engel des Lichtes. Darum ist es auch nichts Großes, wenn sich auch seine Diener verstellen als Diener der Gerechtigkeit. Deren Ende wird sein nach ihren Werken. Also wenn es vor 2000 Jahren schon Menschen gegeben hat, die sich als Diener der Gerechtigkeit präsentiert haben, das kann nicht so ganz offensichtlich gewesen sein. Also die müssen irgendwas Positives an sich gehabt haben, was auch viele überzeugt hat. Also ich persönlich stehe hier und übertrage das auch auf die UNO. Ja. Aber ich erkläre auch, warum. Einen Christus, der die weltlichen Organisationen in Erziehung, in Bildung, Wissenschaft, Wirtschaft, Politik bestimmend lenkt, so wie es eben die UNO tut, kennt die Bibel nicht. Der Christus, den ich aus der Bibel kenne, der hat sogar einen Herodes, einen Pilatus und die religiösen Führer seiner Zeit walten lassen, weil die Frucht jeglicher Art reif werden muss, nach dem, was Jesus selber sagt. Und ich sage mir auch, wenn schon Jesus auf Erden nicht in die Politik dieser Welt eingegriffen hat, warum sollte er es jetzt von seiner Welt aus tun? Das überlässt er immer noch denjenigen, die in dieser Welt unbedingt das Sagen und die Macht haben wollen. Aber sie unterstehen dann halt auch dem, den Jesus selbst als Fürsten dieser Welt bezeichnet hat. Wir können gern widersprechen. Ich bin nur ein Mensch. Vielleicht seht ihr das anders. Ja. Dass Jesus dennoch als Herr aller Herren existiert, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist, das wird sich darin zeigen, wenn er wiederkommt, wo selbst mit einer Macht wie der UNO ein Ende gemacht wird. Das, was die UN darstellt, ist nicht der Leib Christi, denn das ist bis heute seine Gemeinde. Außerdem könnte man etwas sarkastisch ergänzen, wenn in Form der UNO der Leib Christi bereits gegenwärtig ist, dann bräuchte man ja einen Stellvertreter in Rom nicht mehr. Logik hin, Logik her. Jedenfalls hat man von einer Abschaffung des päpstlichen Amtes noch nichts gehört. Die Vereinten Nationen sehen sich also im gewissen Sinn als göttliche Instanz. Nur, alles, was eine Göttlichkeit für sich beansprucht, die beansprucht auch verständlicherweise für sich Achtung, Anerkennung, um nicht zu sagen Anbetung. Und ich denke da an Offenbarung Kapitel 13, Vers 3 und 4, was wir alle gut kennen, wo von dem Drachen die Rede ist, der dem Tier seine Kraft und seinen Thron und große Macht gibt. Wo die ganze Erde sich wundert über das Tier und sie betet den Drachen an, weil er dem Tier die Macht gab und beteten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tier gleich, wer kann mit ihm kämpfen? Ich weiß, wir beziehen das auf den Papst, auch berechtigt. Nicola Daubert schreibt allerdings, die Vereinten Nationen als Instanz einer neuen Religion mit dem Papst an der Spitze für Ethik und Moral. Dieser Gedanke ist inzwischen immer weniger exotisch und utopisch. Also die Vereinten Nationen, die sich als verleiblichten Christus sieht, in Verbindung mit dem Papst. In dem Heft, da wird ein katholisches Organ zitiert, und es wird darauf Bezug genommen, auf etwas, was 2002 veröffentlicht wurde, und zwar UNO, 10 Gebote für die moderne Welt. Das Update kommt nicht vom Sinai, sondern vom Earth Summit, das heißt auf Deutsch vom Erdgipfel, also dieses Gipfeltreffen der Vereinten Nationen. Ohne großes Medienecho wurde vergangene Woche beim Earth Summit die Erdcharta präsentiert. Unterstützer dieser Erdcharta haben sogar eine Bundeslade anfertigen lassen, die sogenannte Arche der Hoffnung. In ihr werden die neuen 10 Gebote der UN aufbewahrt. Am 11. September 2001 wurde sie feierlich in das UN-Hauptquartier in New York getragen. Die neuen 10 Gebote der UN fordern unter anderem das Recht auf Abtreibung und auf freie Homosexualität. Eine rein staatliche Gesetzgebung. Was hat sie mit einer solchen Zeremonie zu tun, bei der sich die Akteure quasi über die Gesetzgebung am Sinai erheben? Da muss man sich doch fragen, was ist da für eine Macht dahinter? Neue Bundeslade, neue Gebote. Ja, und dann eben dieses Recht auf Abtreibung, freie Homosexualität. Klingt aber eigentlich gar nicht so verkehrt. Jemandem nämlich in seinem persönlichen Recht zu beschränken oder ihm vorzuschreiben, was er als gut oder böse anzusehen hat. Also ich finde das nicht mal bei Jesus, wenn ich die Evangelien lese. Und dennoch, es ist Lüge. Also wer kann einem das Recht auf freie Abtreibung geben? Die UNO? Zu sündigen ist nämlich eine Sache. Da schließt zumindest ein schlechtes Gewissen nicht aus. Aber die Sünde selbst zu schützen und gesellschaftsfähig machen zu wollen, das ist nochmal was anderes. Er schreibt in diesem Heft auch, das Ziel der UNO ist, und die Bemühungen, dass jede Art von Widerstand und Kritik gegen Homosexualität ausgeschaltet und kriminalisiert wird. Klingt aber auch wieder verständlich, weil wir als Christen gerade wissen, dass wir niemanden verachten oder verurteilen oder richten sollen. Ich hatte das vor 2 Tagen eine Begegnung mit einer Familie, die hat vor knapp einem Jahr bei mir mein Buch gekauft. Ich kam wieder mal hin und wie die Frau mich ins Wohnzimmer geführt hat, das ist eine ältere Frau, da habe ich so im Nebenzimmer jemanden gesehen, der sich plötzlich zurückgezogen hat. Und als ich dann mit der Frau im Wohnzimmer gesprochen habe, auf einmal kommt diese Person mit dazu. Sie hat uns reden hören. Und Mir kam so vor, dass diese Frau irgendwie sehr eingeschüchtert war. Aber sie hat sich dann irgendwie geöffnet. Sie fand die Bücher, die ich hatte, interessant. Sie hat die interessanterweise sehr positiv unterstützt. Und dann im Laufe des Gesprächs sagt sie, dass sie lesbisch sei. Das ist für mich eine ganz, muss ich zugeben, eine ganz schwierige Situation. Weil diese Frau für mich sehr, sehr, sehr feinfühlig war, offen auch für das Thema Glauben. Sie war auch gläubig. Sie war sehr gegen die Ausbeutung der Natur. Sie war gegen dem, wie Menschen mit Tieren umgeht. Aber ja, lesbisch. Was sage ich? Wie soll ich mich verhalten? Verachte niemanden, richte niemanden. Ja? Dennoch, ich konnte nicht einfach so tun, als halte ich es für gut. Ja. Ich habe nur eins gemerkt, ich habe eine Geschichte aus der Bibel erzählt, wie Jesus einerseits eine Frau geschützt hat und auf der anderen Seite deutlich gemacht hat, das habe ich auch erzählt, sündige nicht mehr. Wobei ich jetzt nicht den Mut hatte, bewusst auf ihr Verhalten, auf ihre Lebensweise einzugehen, gebe ich zu. Mir ist aber auch eins bewusst geworden, es fällt uns Menschen manchmal leicht, ja, ich sage es, zu sündigen, aber dann der Umgang mit der Sünde, der ist oft kompliziert. Der Umgang mit der Sünde zeigt, das Leben wird schwierig. Und es ist oft sehr schwer, auch richtig auf Sünde zu reagieren. Ja. Die Frage, die man sich stellt, ist es richtig, dieses Gesetz, freie Homosexualität, ist das richtig? Ja. Also wenn man das als Gesetz in einer Bundeslade, ja, ihr müsst jedem das Recht dazu geben, dann ist es ist für mich Lüge. Es ist eine gute Lüge, aber wenn es eine gute Lüge ist, dann liegt es daran, weil sie von jemandem kommt, der es kann. Es hat Jesus mal gesagt, vom Satan, er ist der Vater der Lüge. Und er kann es. Die Frage ist nur, wie gehen wir dann um? Wie gehen wir damit um? Ich gehe mal einen Schritt weiter. Mitte der 1980er Jahre verlangten führende Persönlichkeiten des amerikanischen Bildungssystems erstmals konkrete Maßnahmen von anderen Staaten. Nach einem Bericht der Education Week, auf Deutsch Erziehungswoche, wird eine Zeitschrift sein, forderte ein gewisser Gordon Cavalty, er ist Mitbegründer des Weltkernlehrplanes, 1985 von einigen westlichen Staaten und von Japan die Entwicklung, sie forderten das, und Umsetzung des Weltkernlehrplanes, der dann für alle Nationen verbindlich sein muss und durch den alle Menschen zu Friedenswerkzeugen herangebildet werden. Also wenn man bedenkt, wie viel Kriege und Gewalt durch unterschiedliche Glaubensüberzeugungen hervorgerufen wurden, auch durch überzogenen Nationalismus, dann ist auch das irgendwo eine gute Aussage. Wir sollen zu Friedenswerkzeugen werden. Was gibt es daran auszusetzen? Ja. Die Frage, die man vielleicht stellen kann, ist, wie versucht sie das Ziel, dieses Ziel zu erreichen? Das Ziel wird dadurch erreicht, das Bewusstsein der globalen Zusammengehörigkeit muss gefördert werden. Ein globales Einssein. Wir sind eins mit allem auf dieser Welt. Also man glaubt, dadurch nehme man jegliche Grundlage für Feindseligkeit, weil wir ja alle eins sind. Ist das so? Wird dadurch die Grundlage für die Feindseligkeit in Menschen genommen? In den Jahrtausenden der Menschheitsgeschichte hat es keine politische Struktur, kein politisches System geschafft, die Feindseligkeit in Menschen zu vertreiben. Und das, obwohl oft Gleichheit, Gerechtigkeit auf der politischen Agenda standen. Es mag daran liegen, dass diejenigen, die es versucht haben umzusetzen, selbst nicht wirklich gerecht waren. konkret. George W. Bush ist uns allen ein Begriff, aber eigentlich Anhänger der Evangelikalen. Aber er äußert hier, Nationen, die an den altbackenen, veralteten Vorstellungen und Ideologien kleben, werden schwanken und fallen. Mit diesen altbackenen Traditionen meint er den biblisch-christlichen Werteansatz. Also so lange ist es schon am Wirken. Wir haben jetzt das Jahr 2020 und dieser Weltkernlehrplan mit seinem anderen Werteansatz ist seit über 30 Jahren in Schulen, in der Wissenschaft und in den Religionen am Wirken. Inwieweit sind wir eigentlich von den Wertvorstellungen der UN bereits beeinflusst? Eines der Grundforderungen der UN ist die Gleichstellung von Mann und Frau. Nicola Dauber schreibt dazu, Etappenziel und Gradmesser dieser Gleichstellung sind die Einbindung von Frauen ins Erwerbsleben und die Nivellierung von männlichen und weiblichen Rollenbildern. Im Jahr 2008 beschloss die EU, Fernsehwerbung zu verbieten, die Frauen bei der Hausarbeit zeigt. Die Begründung, es ist für Frauen entwürdigend, im Haus zu arbeiten. Ich selber weiß von keiner Zeit, von keiner Kultur, dass dieses Grundprinzip der Ehefrau, die kocht und sonst im Haushalt tätig ist, in Frage gestellt wurde. Männer haben weder ihren eigenen Arbeitsbereich oder helfen mit, und umgekehrt. Ich denke, es gab auch schon zu biblischen Zeiten Andersdenkende. Es gab zum Beispiel junge Witwen, die wohl gerne etwas anderes als Hausarbeit gemacht haben. Ist das überhaupt wichtig? Was hat das mit dem Glauben zu tun, kann man fragen. Interessant ist nur, dass Paulus dazu Stellung nimmt. Es war Paulus als ein Knecht Gottes und Jesu Christi offensichtlich nicht gleichgültig. Jedenfalls schreibt er, die jungen Witwen sollen heiraten, Kinder zur Welt bringen, den Haushalt führen und dem Widersacher keinen Anlass zum Lästern geben. Und wenn sie als Witwe Kinder hat oder Enkelkinder, dann soll die Versorgung ihrer Hausgenossen vor allem anderen kommen. Sonst verleugnet sie den Glauben und ist schlimmer als ein Heide. Das empfinden wir als krass, oder? Also, schon krass. Es ist Wort Gottes. Denn ich bin überzeugt, dass sich dieser grundsätzliche Wille Gottes nicht verändert hat. Ich glaube eher, dass es schon zu allen Zeiten für Menschen einfach eine Herausforderung war. Für jeden. Für Frauen, für Männer, für uns alle. Und manche haben das aber ignoriert oder einfach aktualisiert. Und bei der UNO ist diese Vorgehensweise zum Prinzip und zum Gebot geworden. Am 29. Juli 1959, also schon lange her, da schuf das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe das Familienoberhaupt ab. Die Begründung, es widerspräche dem Gedanken der Gleichstellung. Verständlich, verständlich. Der Wunsch und das Verlangen nach Gleichstellung sind berechtigt. Vor allem, wenn man bedenkt, wie oft dadurch Leid entstanden ist, weil der eine gedacht hat, der andere müsse sich jetzt unterordnen. Viel Widerstand und Lästerung gegen uns Gläubige sind dadurch entstanden, weil wir Gläubige die Bibel oft nicht selber richtig verstehen und menschlich missbrauchen. Ja. Aber die Bibel sagt nirgendwo über den Mann, er soll sich über die Frau erheben. Sie sagt, die Frau ordne sich dem Mann unter. Das klingt für manche gleich, aber das ist ein himmelweiter Unterschied. Wenn nun der eine sich dem anderen unterordnet, dann berechtigt das den anderen auch nicht, sich umso mehr über den anderen zu erheben. Was aber menschlich ist. Man hat das Gefühl, man hat mit Schwächeren zu tun, plötzlich überhebt man sich über den, weil er schwach ist. Kommt nicht von Gott. Wenn die Bibel sagt, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, dann ist das aus diesem Textzusammenhang auch nicht allein auf die Frau bezogen. Also doch Gleichstellung? Ja. Ja. Für alle, die diese Gleichstellung nicht erzwingen. Ich lasse euch wissen, schreibt Paulus, dass Christus das Haupt eines jeden Mannes ist. Der Mann ist das Haupt der Frau, Gott aber ist das Haupt Christi. Ja? Christus ist das Haupt des Mannes, lassen wir stehen. Gott ist das Haupt Christi, lassen wir stehen. Der Mann das Haupt der Frau? Nein, das geht zu weit. Also das Verfassungsgericht schafft den Mann als Oberhaupt der Familie ab. Wenn diese Abschaffung nun gegen die Ordnung Gottes gehen soll, sie soll, ja, was bewirkt dann so ein Gesetz? Es muss eine Auswirkung haben. Ich werde nicht konkret, ich benutze einfach ein Bild. Die Ordnungen Gottes sind wie eine gerade Straße, wie eine befestigte Straße. Und wer sich auf dieser Straße bewegt, der lebt auf dieser Straße, dem geht es eigentlich gut. Ja. Wer dagegen handelt, der verlässt diese Straße und begibt sich auf unbefestigtes Gelände. Das mag für manche abenteuerlich sein, aber erfahrungsgemäß kommt man da nicht weit, weil unser Lebensfahrzeug auf Dauer dafür nicht gebaut ist. Was gibt es zum Beispiel Besseres als dieses Wort? Desgleichen sollt ihr Frauen euch euren Männern unterordnen, damit auch die, die nicht an das Wort glauben, durch das Leben ihrer Frauen ohne Worte gewonnen werden, wenn sie sehen, wie ihr in Reinheit und Gottesfurcht lebt. Ich glaube nur nicht, dass die Gebote in der 20 Jahre alten Bundeslade im UN-Hauptquartier in New York besser sind. Wohin dieses Streben nach Gleichheit aber führen kann, zeigt sich unter anderem auch an der sogenannten Gender-Ideologie, die die UN fordert und fördert. Dazu nur ein paar Schlagwörter. Ich komme langsam zum Ende. Es gehöre zum Freiheitsdenken des Menschen, wir kennen das alle, aber ich wiederhole es trotzdem, es gehöre zum Freiheitsrecht des Menschen, sein Geschlecht und seine sexuelle Orientierung selbst zu bestimmen. In bestimmten Ländern darf auf amtlichen Formularen nicht mehr Mutter oder Vater stehen, sondern zum Beispiel Elternteil 1, Elternteil 2. In einer der Broschüren der EU wird empfohlen, die Begriffe Frau, Madame, Senora aufzugeben. Warum? In den Augen der EU ist die Verwendung dieser Begriffe diskriminierend, weil sie die sexuelle Identität der Frau aufzeige. Als ich das gelesen habe, dachte ich spontan wieder an Psalm 2. Wo steht, aber der im Himmel wohnt, lachet ihrer. Ist manches nicht doch irgendwo zum Lachen? Bei dem, was vor dem Loslösen von der göttlichen Ordnung herauskommt? Aber andererseits sind die möglichen Auswirkungen doch wieder bedenklich. In diesem Heft steht, wer die ideologischen Fundamente und Baumaterialien des neuen pädagogischen Gebäudes der UN in seiner ganzen Tragweite versteht. Man müsste eigentlich lesen. Ich habe das nur angedeutet, stellenweise. Der erkennt, dass die Neuerschaffung des global vereinheitlichten und in seinen Werten umprogrammierten Menschen zum moralischen Einsturz unseres Schulsystems und der Familie führen muss und damit auch zum Einsturz der Gesellschaft selbst. Und jetzt zitiere ich nochmal Psalm 2 dazu. Einst, Vers 5, einst wird er mit ihnen reden in seinem Zorn und mit seinem Grimm wird er sich schrecken. Ich aber habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion. Kundtun will ich den Ratschluss des Herrn. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Bitte mich, so will ich dir Völker zum Erbe geben und der Welt Enden zum Eigentum. Du sollst sie mit eisernem Zepter schlagen. Wie Töpfe sollst du sie zerschmeißen. Meine besonderste Ideologie der Völker. So seid nun verständig, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden. Dient dem Herrn mit Furcht und küsst seine Füße mit Zittern, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Wege, denn sein Zorn wird bald entbrennen. Wohl allen, die auf ihn trauen. Noch ein Vergleich zum Schluss. Fachleute der EU sprechen offen von einer gezielten Einflussnahme auf die Gesellschaft und ein Erziehen hin zu einem konformen Denken und Verhalten, zu dem, was die UN will. Das Gotteswort hat auch ein Erziehungsziel. Es heißt, das Gesetz Gottes ist uns ein Zuchtmeister auf Christus hin. Aber wichtiger ist noch, denke ich, etwas noch am Schluss über die Wirkung des Wortes Gottes zu sagen. Alle Schrift von Gott eingegeben, sie ist Nütze. Sie ist Nütze. Dahin, dass wir vollkommen sein, zu allem guten Werk geschickt. Gott helfe uns, dass uns immer wieder der Unterschied bewusst wird zwischen den Gesetzen dort und Gesetzen hier. Und dadurch wir in unserem Handel gefestigt werden zu einem Tun, wo auch der UN letztendlich gefällt. Und wir dadurch ein nützliches Teil dieser Gesellschaft sind. Amen.